Friedrichs Flaschenpost, der Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
Willkommen zur Folge 37 von Friedrichs Flaschenpost. Dies ist eine nachträglich aufgenommene neue Anmoderation zu der Folge, zu der uns ungewöhnlich viel Resonanz und auch Kritik erreicht hat. Erst einmal vielen Dank für die Rückmeldungen. Wir freuen uns über jede, egal ob Lob oder Kritik. Auf zwei Kritikpunkte möchte ich hier eingehen. Am Ende der Folge sprechen wir kurz über die liberale jüdische Gemeinde in Hamburg, die zweite Gemeinde neben der Einheitsgemeinde, die Dr. Eli Fell in dieser Folge vertritt. Dabei weist Herr Fell auf den Rechtsstatus der Gemeinde als eingetragener Verein hin, was ich in der Moderation übernehme. Dies soll jedoch auf keinen Fall bedeuten, dass ich der liberalen Gemeinde den Gemeindestatus absprechen möchte. Vielmehr kenne ich viele tolle Gemeinden, jüdische, christliche und muslimische, die in der Form eines e.V. organisiert sind. Außerdem steht in der gleich folgenden Folge über den geplanten Wiederaufbau der Bornplatz-Synagoge die Sichtweise meines Gesprächspartners im Mittelpunkt. Die in Hamburg und darüber hinaus geführte Diskussion über diese Pläne gibt eine Podcast-Folge mit nur einem Gast naturgemäß nicht wieder. Einen materialreichen Überblick über diese Diskussion bietet aber zum Beispiel die Patriotische Gesellschaft auf ihrer Website und wir haben die entsprechende Seite hier in der Ankündigung der Podcast-Folge verlinkt. Und nun startet die Folge. Hallo zu Friedrichs Flaschenpost, sagt wieder Dietmar Molthagen. Schön, dass ihr den Politik-Podcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung eingeschaltet habt. Heute mit einem Hamburger Thema und Gast, das aber in den vergangenen Monaten weit über Hamburgs Grenzen hinaus diskutiert worden ist. Zur Folge über den Wiederaufbau der Bornplatz-Synagoge im Hamburger Univiertel sowie zum gegenwärtigen jüdischen Leben in Hamburg begrüße ich sehr herzlich Eli Fell, den zweiten Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde Hamburg. Schön, dass Sie da sind, Herr Dr. Fell.
Schönen guten Tag, Herr Molthagen, Herr Dr. Molthagen.
Oh, alles gut, alles Gute. Blicken wir kurz in die Geschichte der Bornplatz-Synagoge für die Hörerinnen und Hörer, die es vielleicht nicht genau parat haben. 1906 wurde sie auf dem heutigen Josef-Karlebach-Platz im Univiertel in Hamburg-Eimsbüttel eingeweiht, damals Norddeutschlands größte Synagoge. Sie war anschließend das Zentrum jüdischen Lebens in Hamburg. Dann wurde sie aber in der Reichspogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 geschändet, schwer beschädigt, auch in Brand gesetzt. Und in der Folgezeit wurde die jüdische Gemeinde vom nationalsozialistischen Regime gezwungen, ihr Gotteshaus auf eigene Kosten abzureißen und das Grundstück viel zu billig an die Stadt zu verkaufen. Ein großer Sprung, Ende 2019 begann Landesrabbiner Shlomo Bystritzky und die Initiative Wiederaufbau Bornplatz-Synagoge eine Debatte eben um den Wiederaufbau. Und im Februar 2020 hat sich die hamburgische Bürgerschaft einstimmig für diesen Wiederaufbau ausgesprochen, der seitdem konkret in Planung ist. Sprechen wir über diesen spannenden Wiederaufbauplan. Meine erste Frage ist ganz grundsätzlich, warum wünscht sich eigentlich die jüdische Gemeinde einen Wiederaufbau der zerstörten Synagoge?
Ja, Herr Molthagen, Sie haben das ja eingangs schon erwähnt. Die Geschichte der Synagoge und des deutschen Judentums. Und tatsächlich war es die Norddeutschland größte Synagoge und die geschändet und zerstört worden ist. Interessant ist noch vielleicht noch zu erwähnen, dass dann nach dem Zweiten Weltkrieg die damalige Hamburger Stadtverwaltung, wo die gleiche Person eigentlich sogar da saß, die auch den Abverkauf der Synagoge gezwungenermaßen von der jüdischen Gemeinde dann abgenommen hat. Die gleiche Person hat dann auch die Verhandlungen geführt. Da gab es so einen sogenannten Jewish Trust und das wurde dann sozusagen an Hamburg wieder verkauft zu einem sehr, sehr niedrigen Preis. Also es wurde sozusagen zweimal uns abgenommen und weggenommen. Und die ganze Geschichte des Hamburger Judentums, diese Horrorgeschichte, die da stattgefunden hat, ist sozusagen eine Zäsur gewesen in der wirklich jahrhundertenlangen Geschichte des deutschen Judentums. Und in Hamburg hat sich wieder jüdisches Leben entwickelt. Wir haben ein lebendiges Judentum in Hamburg und dazu gehört auch eine Synagoge im Herzen der Stadt, da wo sie auch ursprünglich gewesen ist. Und die Synagoge wieder aufzubauen, die Bornplatz-Synagoge wieder aufzubauen, ist der Wunsch unserer Gemeinde. Und vielleicht noch eine ganz kleine Ergänzung dazu, wenn Sie in unserer jetzigen Synagoge in der Hohen Weide sind, dann steht auf dem Toraschrein ist auch ein seit Jahrzehnten ein Bild der Bornplatz-Synagoge. Das heißt, der Wunsch des Wiederaufbaus der Synagoge ist jetzt nicht seit kurzem entstanden, sondern wurde schon jahrzehntelang von der Gemeinde, von den Mitgliedern der jüdischen Gemeinde getragen.
Die Erinnerung an das Haus war also immer wach, ne, die ganze Zeit.
Die Erinnerung, die Geschichte, das Leiden und sozusagen und auch der Blick, also unser Toraschrein ist wirklich vor unseren Augen und wenn dann gebetet wird und die Augen nach vorne gerichtet werden, dann steht ein Abbild der Bornplatz-Synagoge vorne bei uns und insofern ist das wirklich ein innerlicher Wunsch gewesen, das wieder aufzubauen.
Sie haben es gerade schon hier gesagt und auch in Interviews immer wieder betont, dass das eben der Wunsch zum Wiederaufbau aus der Gemeinde selber kommt. Wie hatten das eigentlich angefangen? Also wie kam es zu dieser Idee? Wie gesagt, 2019 beginnt dann die öffentliche Debatte, aber davor werden Sie ja intern drüber eine Meinungsbildung gehabt haben.
Ja, absolut. Also wir sind ja eine demokratisch, also unsere Gemeinde ist ja demokratisch gewählt. Wir haben einen Vorstand, wir haben einen Beirat. Und diese Institution unserer Gemeinde haben eben sich zum Ziel gesetzt, die Bornplatz-Synagoge ganz weit vorne auf unsere Agenda zu bringen. Und ich muss leider feststellen, dass in den letzten Jahren in Deutschland die Stimmung gegenüber jüdisches Leben, auch durch die zahlreichen antisemitischen Vorfällen, die in Deutschland stattfinden, dazu auch beigetragen haben, dass auch viele unserer Gemeindemitglieder gefragt haben, ja, sollen wir hier bleiben? Und für diejenigen, die hier bleiben wollen, gehört das auch dazu, dass dann auch das aktives, sichtbares jüdisches Leben auch wieder möglich sein sollte, so wie in vielen anderen europäischen Städten. Und weil eben in Deutschland so viele Synagogen zerstört und verbrannt worden sind und vernichtet worden sind, ist dieser Wiederaufbau, wenn ihm die Gemeinde wächst, wenn mehr Juden in Deutschland wieder leben, ist das ein ganz nachvollziehbarer Schritt. Denn das, was sozusagen in den 50er, 60er Jahren an Anzahl an Mitgliedern in der jüdischen Gemeinde gewesen sind vor allem durch die Zuwanderung, durch den Zusammenbruch der Sowjetunion dann auch entsprechend gestiegen. Natürlich nicht vergleichbar mit den Zahlen vor der Shoah. Aber die Gemeinde ist gewachsen und wir sind ein Teil dieser Stadt, ein Teil der Gesellschaft und dazu auch gehört eben auch die Tatsache, dass wir eine Synagoge wieder aufbauen wollen.
Sie haben Antisemitismus gerade selbst schon erwähnt, darauf hingewiesen, dass das tatsächlich ja nachweislich zugenommen hat in Deutschland in den letzten Jahren. Ich fand es interessant, dass es ja eine Unterstützerkampagne zu diesem Wiederaufbau gibt und die haben auch diesen Slogan, Nein zu Antisemitismus, Ja zur Bornplatz-Synagoge. Wie hängen denn jetzt Antisemitismus bzw. der Kampf gegen Antisemitismus und das Bauvorhaben zusammen?
Also ich muss eingangs sagen, es ist eine Initiative, die jetzt nicht von der jüdischen Gemeinde initiiert worden ist. Der Begriff des Antisemitismus, also ich muss dazu ehrlich sagen, es sind zwei Themenbereiche, die nicht unbedingt jetzt zusammengehören. Man kann jetzt nicht sagen, wenn man jetzt gegen einen Wiederaufbau, wir kommen später zu dem Thema, zu der Architektur, dass man dann Antisemit ist. Das geht nicht. Also das ist nicht der Punkt. Aber was diese Kampagne sehr, sehr gut geschaffen hat, ist einfach ein Bewusstsein entwickeln in der Stadtgesellschaft, in der nicht-jüdischen Stadtgesellschaft, wo auch viele Leute sich auch darüber auch wirklich geärgert haben und wütend waren und verletzt waren, dass eben antisemitische Vorfälle stattfinden, dass man sich da artikulieren konnte, dass man sich dann sammeln konnte und sagen, nein, also das ist ein Thema, was einfach nicht geht in der heutigen Zeit, im 21. Jahrhundert in Deutschland, in der Bundesrepublik. Das funktioniert nicht. Das ist ein Thema für sich, sozusagen. Das zu artikulieren ist absolut richtig von der Kampagne. Der zweite Punkt ist natürlich der Wiederaufbau der Bornplatz-Synagoge, wo auch da auch eine breite Unterstützung in der Stadtgesellschaft finden konnten und auch festgestellt haben, dass viele das unterstützen. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass das zusammengehört, aber das sind zwei Themen und Sie haben es gesagt, es ist eine Kampagne, eine Initiative gewesen, die zwei Themenbereiche angesprochen hat und ich fand das auch gut so.
Ja, sprechen wir ein bisschen über die Debatte rund um den Wiederaufbau. Ich hatte ja schon anmoderiert, dieser geplante Wiederaufbau wird weit über Hamburg hinaus wahrgenommen, diskutiert. Und es gibt eben auch kritische Stimmen daran. So befürchten Kritikerinnen und Kritiker, dass die neue Synagoge die Erinnerung eben an die Zerstörung in der Zeit des Nationalsozialismus, damit auch die Erinnerung an die Shoah überdecken könnte. Es gibt ja auch im Moment ein Mahnmal eben am Boden des Josef-Karlebach-Platzes. Sie haben sich ja viel damit beschäftigt. Was antworten Sie auf diese Kritik?
Also erst einmal, Kritik ist immer gut. Vor allem in einer demokratischen Gesellschaft ist ein Diskurs, ein Gespräch auf jeden Fall nachvollziehbar und auch richtig. Das ist eingangs sozusagen dazu gesagt. Das heißt also, Kritik und Widerspruch und eine andere Meinung zu haben, ist das, worum wir auch hier in einer freiheitlichen Gesellschaft auch alle gemeinsam leben. Unabhängig davon halte ich von dieser Argumentation, von diesen sogenannten Kritikern nicht besonders viel. Insofern als das, wie ich schon eingangs gesagt habe, wir ein lebendiges Judentum haben. Das heißt, genau an diesem Standort war eben die Synagoge. Jetzt ist ein Bodenmosaik dort sozusagen verlegt worden, was auch ein richtiger Schritt war zu der Zeit. Ansonsten wäre es dann ein Parkplatz geworden. Oder
ich war 1988 nur kurz eingeworfen. Klar,
genau. Das war auf jeden Fall ein richtiger Schritt, zu sagen, hier war die Synagoge und diese Fläche im Grindel soll sozusagen nicht bebaut werden durch einen Parkplatz oder durch eine andersweitige Benutzung der Universität oder der Stadt Hamburg. Das ist auf jeden Fall richtig und gut gewesen. Ich muss aber dazu sagen, dass die Aufmerksamkeit von diesem Mahnmal wirklich sehr, zumindest für Hamburg, für viele Hamburgerinnen und Hamburger, gar nicht so sehr stark und bewusst ist. Das bedeutet, diese Fläche wird benutzt, um Hunde auszuführen, um zu Silvester Feuerwehrkörper dann steigen zu lassen. Das heißt, die außer eines Fachpublikums ist diese Fläche, die Sie auch als sozusagen als Hamburger sicherlich auch kennen, nicht besonders sozusagen jetzt so, dass man sagen würde, das ist jetzt ein Monument der Erinnerungskultur, was unausweichlich ist. Man muss dazu sagen, ja, wir möchten genau dort wieder unsere Synagoge wieder aufbauen. Das Bodenmosaik zeichnet ja dass ein Teil der Decke der Synagoge ja ab, sozusagen durch die Außenstruktur. Aber dann zu sagen, ja, wir bauen jetzt keine Synagoge. Nein, wir werden natürlich dann auch nach Wegen und Mitteln suchen, zu schauen, wie man diesen Bodenmosaik oder eine Erinnerung daran dann an diese Initiative der späten 80er Jahren wieder integrieren kann. Aber zu sagen, wir bauen jetzt für lebende Juden keine Synagoge, die sollen sich jetzt bitte dann daran erinnern. Wir brauchen nicht diese Erinnerung für uns als jüdische Gemeinde. Wir leben sie jeden Tag. Wir haben Holocaust-Überlebende, wir sind Kinder von Holocaust-Überlebenden. Meine Großmutter, seligen Angedenkens, hat den Holocaust überlebt. Das heißt, wir leben das jeden Tag, ja, wenn wir durch Hamburg-Straßen gehen. Was für uns wichtig ist, ist sozusagen, ja, wir sind hier, wir sind ein Teil der Gesellschaft, wir wollen nicht vergessen, was passiert ist, um Gottes Willen. Und das uns vorzuwerfen, wir würden Revisionismus betreiben, ist einfach absurd. Das heißt, was wir wollen ist, ja, wir sollen erinnern, und das ist auch sehr, sehr wichtig, aber wir wollen auch lebendiges Judentum zugänglich machen. Jungen Hamburger Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, zu schauen, wie eine Synagoge mitten in der Stadt sozusagen aussieht, was das sozusagen für eine Bedeutung hat und dass das Judentum zu Deutschland gehört und das tut auch Deutschland gut, dass jüdisches Leben wieder wächst. Und das sozusagen zu versuchen, den Keim zu ersticken und der jüdischen Gemeinde zu erzählen, wo sie ihre Synagoge zu bauen hat und wo nicht, ist meiner Meinung nach nicht ganz nachvollziehbar. Und wie gesagt, man kann darüber trefflich streiten und unterschiedlicher Meinung sein. Und nein, ich halte diese Kritik jetzt für nicht sozusagen ganz nachvollziehbar. Aber gleichzeitig haben wir uns der Kritik gestellt, haben uns mit den Kritikern getroffen, uns darüber unterhalten, uns Argumente ausgetauscht und das ist auch gut so. Und ja, wir wollen und wir werden die Synagoge wieder aufbauen, die Bornplatz-Synagoge nicht als Kopie, nicht als sozusagen eine 1:1-Kopie, es sollen Akzente und Facetten ganz klar verdeutlichen, dass das, was geschehen ist, dass da eine Zäsur gewesen ist, aber die Bornplatz-Synagoge soll wieder aufgebaut werden und genau da.
Vielen Dank. Auch spannend, dass Sie einerseits sich wirklich intensiv auch mit den Kritikern auseinandersetzen, auch das direkte Gespräch gesucht haben. Und jetzt haben Sie ja schon so ein bisschen vorausgeschaut, wie das künftig mal aussehen könnte. Vielleicht geben Sie unseren Hörerinnen und Hörern noch so einen kleinen Einblick in die Zukunft. Sie haben gesagt, einerseits architektonisch ein bisschen sollen natürlich auch aufgenommen werden, dass es eben ein Wiederaufbau ist, keine einfache Kopie, sondern eben auch die Erinnerung an die Zerstörung und das NS-Unrecht integrieren sollen. Aber wenn das Ding dann mal steht, was soll eigentlich da alles passieren? Das wäre auch nochmal interessant, denke ich.
Also bis die Synagoge steht, da werden noch einige Jahre ins Land gehen. Wir befinden uns jetzt in einem Prozess, das heißt, wir sind jetzt gerade in der Phase für die Vergabe der Machbarkeitsstudie. Das heißt, wir sind noch relativ am Anfang hinsichtlich der richtigen Umsetzung. Und diese Machbarkeitsstudie soll erst einmal sozusagen das gemeindliche Nutzungskonzept evaluieren, dann die hochbaulichen und denkmalgeschutzrechtlichen Aspekte der Umgebung einbeziehen, das Mobilitätskonzept sich anschauen, das Sicherheitskonzept, Planungskosten sich dann genauer sozusagen auskalkulieren zu lassen, Baukosten schätzen zu lassen. Das sind alles, da bewegen wir uns gerade. Das heißt, wir sind gerade dabei, die Rahmenbedingungen zu erfragen, zu definieren für den Wiederaufbau. Das heißt, wir
klingt nach einer ganzen Menge Arbeit.
Ja, das ist eine ganze Menge Arbeit und es geht jetzt Schritt für Schritt. Insofern reden wir jetzt nicht über die Architektur, sondern wir reden jetzt über die Rahmenbedingungen für die Erstellung der Machbarkeitsstudie, die als Grundlage dann eben dienen soll, um eben dann in sozusagen in die nächsten Schritte der Bauphase und der Bauplanung dann einsteigen zu können. Bevor die Machbarkeitsstudie nicht erstellt worden ist, können auch viele Fragen, die auch nicht nur sozusagen jetzt Architektur ist, sozusagen das eine Thema, aber wie ich schon eingangs gesagt habe, es geht um Baukosten und Betriebs- und Instandhaltungskosten. Es ist schon ein Bauprojekt, was sehr aufwendig ist.
Genau, man kann ja im Internet auch die Bilder der alten Synagoge sich angucken. Da sieht man schon, ne, da geht es schon um ein großes Gebäude und einen spannenden Ort, der da in Hamburg Schritt für Schritt entsteht. Vielen Dank schon einmal, Eli Feld, zweiter Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde Hamburg, für diesen ersten Teil des Gesprächs über die Wiederaufbaupläne der Bornplatz-Synagoge. Wir wollen gleich noch über das aktuelle jüdische Leben in Hamburg sprechen, aber wie immer bei Friedrichs Flaschenpost soll es auch ein bisschen um Sie gehen. Und zum Start spielen wir mit Ihnen, wie mit jedem Gast in diesem Podcast, Friedrich fragt. Ich stelle also 10 Entweder-Oder-Fragen und Sie antworten ganz spontan. Los geht's. Fahren Sie im Urlaub lieber in die Berge oder ins Meer?
Momentan Corona-bedingt zu Hause bleiben, habe ich mir noch nicht überlegt.
Jetzt haben Sie sich gut rausgeredet, aber das lasse ich natürlich gelten, Corona-bedingt. Was machen Sie in Ihrer Freizeit, sagen wir mal jetzt, wenn nicht gerade Corona ist, lieber? Etwas unternehmen oder einfach mal ausspannen?
Unternehmen auf jeden Fall.
Trinken Sie lieber Tee oder Kaffee?
Tee.
Ist Ihr Schreibtisch meistens aufgeräumt oder chaotisch?
Am Ende des Tages aufgeräumt. Während des Tages ist es sehr chaotisch.
gute Antwort. Wobei entspannen Sie besser? Beim Joggen gehen oder beim Musik hören?
Joggen.
Sind Sie ein Frühaufsteher oder ein Morgenmuffel?
Eindeutig Frühaufsteher.
Wen würden Sie lieber zum Abendessen treffen? Bürgermeister Peter Tschentscher oder Hamburgs Bischöfin Kirsten Fehrs?
Beide natürlich. Aber Ladies first.
Was sagen Freunde über Sie? Dass Sie Optimist sind oder Pessimist?
Optimist.
Was ist Ihnen wichtiger, sich durchzusetzen oder auch einen Kompromiss zu finden?
Kompromiss.
Haben ein bisschen nachgedacht, das war wahrscheinlich auch schon der Kompromiss in der Antwort. Und letzte Frage, was ist für jüdisches Leben in Hamburg wichtiger? Ein Hamburger Antisemitismusbeauftragter oder das Gewinnen neuer Kooperationspartner für die jüdische Gemeinde?
Beides. Aber es ist schwer, beides. Aber okay, ich denke, dass ein Antisemitismusbeauftragter jetzt für Hamburg sehr notwendig ist.
Vielen Dank, dass Sie sich den Entweder-Oder-Fragen gestellt haben. Ja, mich interessiert mal ein bisschen Ihr Engagement auch. Also ich habe gelesen, Sie sind im Hauptberuf Unternehmer, also haben natürlich einen ganz normalen Job, wo Sie Ihre Brötchen verdienen. Warum engagieren Sie sich dann ehrenamtlich im Vorstand der jüdischen Gemeinde in Hamburg?
Es ist eine innere Motivation, was Ehrenamtliches zu tun. Also ich habe immer was Ehrenamtliches, mich ehrenamtlich betätigt, und ich bin jetzt 46 Jahre alt und habe eine gewisse Erfahrung, die ich auch beitragen kann für unsere Gemeinde, unsere Gemeinde unterstützen kann. Das mache ich sehr gerne. Also es erfüllt mich.
Und was genau sind so Ihre Aufgaben jetzt als zweiter Vorsitzender der Gemeinde?
Also sagen vom Ressort her achte ich auf die Finanzen unserer Gemeinde. Als Kaufmann ist das relativ
nah. Liegt das irgendwie nah, genau.
Genau. Bin auch für natürlich die Bornplatz-Synagoge, den Wiederaufbau der Bornplatz-Synagoge. Und wir haben auch zahlreiche Projekte, die wir voranbringen und voranschreiten lassen, wie auch Öffentlichkeitsarbeit oder auch sozusagen die tagtägliche Arbeit in der Gemeinde.
Danke. Sie sind in Tel Aviv geboren und aufgewachsen, haben dann in verschiedenen Orten gelebt, jetzt schon seit vielen Jahren in Hamburg. Was mögen Sie eigentlich besonders an Hamburg, jetzt mal völlig unabhängig von Job oder Engagement?
Ich empfinde Hamburg als sehr weltoffen. Es ist eine sehr schöne Stadt. Und es ist auch eine Stadt, wo natürlich auch unterschiedliche Industriebereiche ansässig sind. Und als Unternehmer ist das natürlich so ein Hub, wo man sich sehr gut zurechtfinden kann, Kooperationspartner, haben sie genannt, finden kann, Allianzen schmieden kann. Und unser Wetter hier ausgeklammert, das ist eine wunderschöne Stadt, um drin zu leben.
Und haben Sie so einen Lieblingsplatz, den Sie verraten, wo Sie besonders gern hingehen in Hamburg?
Ich bin sehr gerne an der Alster, früh morgens, wenn ich da ein bisschen jogge oder Sport mache, ist wirklich traumhaft.
Der aufmerksame Hörer erkennt hier Konsistenz, der Frühaufsteher, der beim Joggen entspannt, und jetzt wissen wir auch noch, wo an der Alster. Danke. Vielleicht darf ich noch eine persönliche Frage stellen. Sie haben es ja vorhin schon angesprochen. Auch in Hamburg ist jüdisches Leben leider immer wieder bedroht. Und es gab ja im Oktober 2020 einen schrecklichen Angriff auf einen jüdischen Studenten vor der Synagoge, der jetzigen Synagoge eben in der Hohen Walde. Das war ja auch dann breit in den Medien. Aber ich würde, wenn Sie mögen, Sie müssen das natürlich nicht beantworten, aber wenn Sie mögen, mal fragen, was löst so ein Angriff, so eine schreckliche Nachricht dann auch bei Ihnen ganz persönlich aus?
Ich versetze mich gerade zurück an den Tag, als das passiert war. Und ich war gerade bei meiner Mutter, habe zu Mittag gegessen, habe dann die Nachricht bekommen, bin dann sofort hingefahren. Und die erste Reaktion ist dann natürlich dann in so einer Situation, wenn man im Vorstand der Gemeinde ist natürlich relativ pragmatisch. Das heißt, was ist passiert, wer ist verletzt, was ist sozusagen mögliche Gefahr, wer muss man unterrichten. Das heißt, wir haben auch gewisse Maßnahmen, die wir als Gemeinde leider sozusagen einbauen müssen, um in solchen Krisensituationen entsprechend zu reagieren. Das heißt, im ersten Moment ist das wirklich sozusagen das Lösen oder die Wahrnehmung und die Lösung des Problems.
Und funktionieren auch.
Genau. Im zweiten Schritt ist es natürlich dann also bei mir war das Wut. Es war einfach Wut darüber, dass sowas passiert, dass meine Kinder gehen in die jüdische Schule. Vor Corona waren wir auch viel öfter in der Synagoge. Und das ist dann sozusagen die Wut darüber, dass es gefährlich ist für meine Familie und für meine Freunde und für die Gemeindemitglieder dann, sich an jüdischen Einrichtungen aufzuhalten. Das ist eine Wut und Unglauben, also ein unglaubliches, ich will nicht sagen Ohnmacht, aber es ist ein Gefühl, wo sich die Frage stellt, was mache ich hier eigentlich? Warum werden Juden, die eine Kippa tragen, auf offener Straße gezielt vor einer Synagoge angegriffen? Da ist so viel Hass, da ist so viel Misstrauen. Warum sitze ich hier? Warum lebe ich hier? Und dann kommt die Trotzreaktion, wo man sagt, ich lasse mich nicht von solchen Spinnern, von solchen Leuten sozusagen jetzt aus meiner Wahlheimat jetzt einfach ausdrängen.
Jetzt erst recht dann so als Reaktion. Ich bin mir sicher, es gehen bei uns, würden Mails oder Anrufe eingehen, wenn ich nicht direkt danach frage. Wissen Sie, wie es dem jungen Mann jetzt heute geht?
Dem geht's gut.
Schön, ein Glück. Immerhin das. Ja, damit sind wir dann auch schon wieder beim jüdischen Leben in Hamburg angekommen, über das wir ja noch ein bisschen sprechen wollten, jetzt auch wieder weg von schrecklichen Angriffen und Antisemitismus. Nochmal kurz zur Bornplatz-Synagoge. Das Grindelviertel war eben ja vor der Zeit des Nationalsozialismus so das Zentrum jüdischen Lebens in Hamburg. Ich habe mich gefragt, wie ist es eigentlich heute? Gibt es heute auch so ein Zentrum oder ist es eigentlich in der ganzen Stadt jüdisches Leben präsent? Wie ist das eigentlich so? Wo findet man heute jüdisches Leben in Hamburg?
Ja, also jüdisches Leben ist in Hamburg jetzt durch die Shoah sehr verstreut. Das heißt also, wir haben vor der Shoah waren mehrere jüdische Zentren verteilt über die ganze Stadt, meistens um eine Synagoge herum mit Schule und sonstigen kulturellen Einrichtungen. Zurzeit würde ich sagen, also wir haben eine Synagoge in einem Wohngebiet beim Schlump, die relativ versteckt ist, die sozusagen...
Man sieht sie von der U-Bahn, muss man zugeben. Ne?
Man sieht sie von der U-Bahn, es ist trotzdem ein Wohngebiet, ja, also drumherum ist nicht besonders viel los. Das heißt, es ist wirklich eine Synagoge. Dann haben wir im Grindel unsere Josef-Karlebach-Schule, wo auch wirklich lebendiges, jüdisches, aufwachsendes Leben auch stattfindet, mit einer Kita, mit einer Grundschule und sozusagen mit einer Oberstufe bis zum Abitur. Wir haben ein Chabad-Zentrum an der Rotenbaum-Chaussee, was von Chabad geleitet wird, wo auch Rabbiner ausgebildet werden.
Friedhof gehört erklären auch Sie noch ganz kurz, was ein Chabad-Zentrum ist, für die,
Chabad, die es nicht wissen. Chabad ist eine Organisation, eine jüdische religiöse Organisation, die eben weltweit vertreten ist und auch in Hamburg mit einem Chabad-Zentrum, wo eben jüdische Religion gelehrt wird, wo auch Rabbiner in der jetzigen Zeit auch ordiniert werden, ausgebildet und ordiniert werden in Hamburg. Und dort ist sozusagen noch so ein Zentrum sozusagen unweit der Schule. Also im Grindel ist sozusagen, man sieht sozusagen das erste aufkeimende jüdische Leben. Es gibt da auch sozusagen jüdisch angehauchte Restaurants, die bei weiß Gott nicht koscher sind, aber sozusagen das Jüdische an der jüdischen Küche sich oder israelischen Küche sich orientieren. Also im Grindel ist schon sozusagen hat das Potenzial, vor allem jetzt, wenn wir die Bornplatz-Synagoge uns anschauen, hat das Potenzial wirklich dann auch zu einem jüdischen Zentrum, zu einem Jewish Quarter in Hamburg sich wieder zu entwickeln, mit der Synagoge, mit Veranstaltungsräumen, mit der Schule, mit dem Kindergarten. Also das ist wirklich eine Chance für Hamburg, wirklich jetzt auch auf europäischer, wenn man es mit anderen europäischen Städten vergleicht, wirklich so einen jüdischen Bezirk oder Jewish Quarter sozusagen wieder aufzubauen, wo auch jüdisches Leben selbstverständlich ist, genauso wie in Paris oder in London und zum Stadtbild dazugehört. Das sehen Sie momentan in Hamburg nicht.
Ja. Und wenn Sie so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, jetzt mal eben einmal weg von dem Riesenprojekt Wiederaufbau Bornplatz-Synagoge, was sind so Themen, die die jüdische Gemeinde in Hamburg im Moment gerade beschäftigen? Was diskutieren Sie intern?
Also wie jede Gemeinde, wir sind, also es ist keine große Gemeinde, wir haben 2.500 Mitglieder. Es sind natürlich auch Juden in Hamburg, die noch nicht Mitglieder bei uns sind. Die Themen sind sozusagen Alltagsthemen. Das ist also von der erfreulichen Geburt über den Schul- oder Kindergartenbesuch zum Schulstart, zum Abitur, über die Synagoge sozusagen, verschiedene Themen, die mit dem Betrieb der Synagoge zu tun haben, die mit dem Betrieb der Schule zu tun haben. Und bis hin zu dem ganz normalen Ablauf des Lebens, bis hin zu unserer Friedhofsverwaltung. Und natürlich sind auch, klammern wir mal Corona aus, ob das jetzt Festlichkeiten sind, religiöse Feiern, kulturelle Feiern. Es ist eine lebendige jüdische Gemeinde, die hier groß geworden ist. Und da sind eben operative Fragen, die gelöst werden müssen, aber auch politische Fragen, wie auch sozusagen kulturelle Veranstaltungen, die organisiert werden. Das ist eine Vielzahl von Themen, die unsere Gemeinde beschäftigt.
Sie haben schon gesagt, Sie sind eine Gemeinde. Es gibt noch eine zweite in Hamburg. Ein Spezifikum des Judentums ist ja auch seine innerreligiöse Pluralität. In Hamburg gibt es eben neben der größeren, wo Sie der zweite Vorsitzende sind, auch noch die liberal-jüdische Gemeinde. Von daher vielleicht mal interessehalber gefragt, was unterscheidet Sie und was verbindet Sie bei diesen zwei Gemeinden?
Also eingangs vielleicht vorweg gesagt, wir sind eine Einheitsgemeinde. Das heißt, wir haben nicht nur die orthodoxe Strömung, sondern auch die Reformsynagoge bei uns integriert. Und es gibt natürlich im Judentum wie auch in anderen Religionen verschiedene Auslegungen der Religion und der Bräuche. Die sind bei uns vereint in der Einheitsgemeinde. Es gibt einen liberalen Verein. Das ist keine Gemeinde, das ist ein Verein, wo sich dann eben, also größtenteils aus Russland eingewanderte Juden, die sich dort sozusagen in diesem liberalen Verein dann auch zusammengetan haben. Wir sind in einem guten Verhältnis zu dem Verein und stehen dann im Kontakt. Und das ist einfach eine vielleicht etwas andere Auslegung des Judentums, vielleicht wo ein bisschen mehr Schwerpunkt dann auf die liberale Auslegung, wie auch sozusagen kulturelle Veranstaltungen, die dann organisiert werden. Wir respektieren sie und wünschen ihnen sozusagen als Organisation alles Gute. Wir sind einfach sagen wir so, die Einheitsgemeinde, die auch sozusagen auch das vereint, das Reform- oder liberale Judentum mit dem orthodoxen Judentum zusammen mit einer Schule, mit einem Kindergarten, mit einer hoffentlich wieder aufgebauten Synagoge. Ja. Das ist so, vielleicht kann man das so erklären.
Weil Sie das Stichwort auch kulturelle Veranstaltungen sowohl in Bezug auf Ihre eigene Gemeinde als jetzt auch auf den liberal-jüdischen Verein erwähnt haben, bringt mich nochmal zu einem Thema. Es findet ja in ganz Deutschland im Moment ein besonderes Gedenkjahr statt zu 1700 Jahren jüdischem Leben eben auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands mit ganz ganz vielen Veranstaltungen. Also eine beeindruckende Homepage, wer sich das mal angucken will. Was läuft eigentlich diesbezüglich in Hamburg?
Relativ viel. Also wir haben von unserer Gemeinde aus Veranstaltungen angemeldet. Wir haben einen Film gedreht über das jüdische Leben in Hamburg. Es wird Konzerte geben, es wird Podiumsdiskussionen, virtuelle Diskussionen dazu geben. Wir müssen sehen, wie Corona-bedingt das Ganze, sagen wir so, mit offline verbunden werden kann. Also vieles wird dann auch online stattfinden. Es geht darum zu zeigen einfach, wie vielfältig jüdische Religion ist. Es werden Filmtage organisiert, wo dann eben israelische oder jüdische Filme dann auch sozusagen gezeigt werden. Das heißt jüdische Filme, also Themen rund um das Judentum auch gezeigt werden. Es gibt eine Vielzahl von Projekten, die jetzt stattfinden. Viele von denen sind von der jüdischen Gemeinde organisiert, einige auch von anderen Trägern in der Stadt oder von anderen Organisationen. Und es ist wirklich eine Selbstverständlichkeit, einfach zu zeigen, ja, wir sind hier, wir sind ein Teil der Gesellschaft. Wir haben in vielen Bereichen herausragende Musiker, die auch tolle Konzerte geben. Und wir haben auch Lesungen zu verschiedenen Themen. Also es ist wirklich, wir sind da angekommen, wo auch schon Judentum immer gewesen ist, als ein Teil sagen wir so, des Geschehens und das zu zeigen, die Vielfalt und die Möglichkeiten, die jüdisches Leben in Deutschland dann auch anbietet und entfaltet, ist das, was wir auch, woran wir auch teilnehmen in den 1700 Jahren jüdisches Leben in Deutschland.
Vielen Dank, da haben Sie ja schon eine ganze Menge erwähnt, was da alles in Hamburg auch so zu erleben ist. Und wer das genauer sehen will oder mal sich angucken möchte, kann das natürlich auf Ihrer Homepage auch eine ganze Menge finden, jghh.org. Sag ich mal kurz für alle, die es interessiert, da findet man auf der Startseite auch den Film, den Sie gerade erwähnt haben und natürlich auch die anderen Angebote. Wen das interessiert, der kommt da sicherlich weiter. Ja, die traditionelle Schlussfrage bei uns im Podcast ist ja die Bitte um eine Flaschenpost für die Zukunft. Von daher jetzt, wo sich unsere Sendezeit dem Ende nähert, auch an Sie die Frage, was schreiben Sie mit Blick eben auf jüdisches Leben in Hamburg in Ihre Flaschenpost an die Zukunft?
Das ist eine sehr gute Frage. Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Also ich glaube, wir sind gerade dabei, die Flaschenpost zu schreiben. Also wir schreiben momentan einen Brief in die Zukunft für jüdisches Leben in Hamburg, in Deutschland. Und auch für die Hamburgerinnen und Hamburger und für die Deutschen. Das ist gerade das, was jetzt gerade geschrieben wird, dass Wiederaufbau der Synagoge auch ein Zeichen ist für das Miteinander, ohne dass man die Geschichte vergisst, aber auf jeden Fall auch lebendiges Judentum, die Grundlagen dafür schafft und verbessert, um eben das, was undenkbar nach dem Holocaust fast undenkbar gewesen wäre, dass dann jüdisches Leben sich in Deutschland wieder entfaltet, das genau das wieder entstehen zu lassen, ist genau das, was wir jetzt gerade jetzt während, also sagen wir so wirklich so, während wir sprechen, auch gerade passiert. Dieser Brief wird jetzt gerade geschrieben und ich glaube, der Punkt von diesem Brief wird und der letzte Absatz wird geschrieben werden, wenn die Bornplatz-Synagoge wieder da steht, wo sie hingehört, am Bornplatz.
Damit haben Sie den Kreis schön geschlossen. Wir haben angefangen, über die Bornplatz-Synagoge zu sprechen. Sie haben Ihre Flaschenpost damit beendet. Und ein schöner Gedanke, dass eigentlich dieses Mal es so ist, dass quasi während wir hier reden, diese Flaschenpost gerade geschrieben wird von ganz vielen Menschen, auch gerade in Hamburg. Ein schöner Gedanke. Das war Folge 37 von Friedrichs Flaschenpost. Vielen Dank für den Austausch, Dr. Eli Fell, zweiter Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde Hamburg. Vielen Dank fürs Kommen und fürs mit uns Sprechen.
Vielen Dank.
Und wie immer danke euch, dass ihr uns zugehört habt, denn was wäre ein Podcast ohne Hörerinnen und Hörer? Von daher auch diesmal wieder der Appell, empfehlt uns gerne weiter, teilt diese oder die anderen Folgen, schreibt uns immer gern, was euch an Friedrichs Flaschenpost gefällt und was nicht. In diesem Sinne, tschüss und gerne auch wiederhören in 14 Tagen, sagt Dietmar Molltagen von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
Friedrichs Flaschenpost, der Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.